Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, Jana.
Heute haben wir dich aus einem Hotel dazu geschaltet. Ist das richtig? Wo treibst du dich herum?
Genau, ich bin gerade in Dresden. Dresden bin ich irgendwie für eine Veranstaltung heute, später am Tag. Und zeichne jetzt aus dem Hotelzimmer auf und bin heute am Senckenberg Museum für Tierkunde in Dresden.
Okay.
Es gibt einen Vortrag zu Biodiversitätsverlusten von Insekten.
Das klingt spannend und du hörst dich ein bisschen verschnupft an. Warst du krank? Bist du krank? Kann man dir gute Besserung wünschen?
Ich war krank und jetzt ist das so eine Mischung aus, ich habe mir ein bisschen die Nacht um die Ohren geschlagen, weil ich nicht gut geschlafen habe im Hotel. Irgendwie entweder schlafe ich super oder schlecht und ich sag mal, es ist eher häufig die erste Nacht dann doch eher nicht so gut. Ich bin ein bisschen anfällig irgendwie in fremden Hotelzimmern, wenn es nicht irgendwie alles passt, dann irgendwie, erwischt mich das. Und ich habe tatsächlich letzte Woche Corona gehabt. Also ich bin echt ein paar Tage mal wieder raus gewesen. Dieses Jahr ist es echt viel. Und bin gerade aber nicht alleine damit. Also ich habe gerade mitbekommen, das ist relativ viel. Und ja, habe es aber zum Glück geschafft. Ich hatte jetzt vorgestern noch eine Veranstaltung, da habe ich mich tatsächlich vertreten lassen, weil es einfach noch nicht ging. Da war ich einfach noch nicht fit.
Okay.
Genau. Und jetzt gestern hatte ich dann aber entschieden, gut, jetzt reicht es auf jeden Fall wieder für diese Veranstaltung in Dresden. Die Tests sind negativ und ja.
Ja, sehr gut. Also dann weiterhin gute Besserung.
Bei dir sieht es aber hoffentlich ganz gut aus. Du könntest dir auch nicht leisten, da gerade mal irgendwo so ein bisschen auszufallen, oder?
Ich war tatsächlich auch letzte Woche krank, war aber negativ auf Corona getestet und hatte dummerweise allerdings auch dann eine ganztägige Exkursion.
Ja.
Mit Studierenden von einem Kurs hier für fortgeschrittene Ökologie und das war, ich habe da meine Doktorandin mitgenommen, die war auch echt eine gute Unterstützung, aber das war wirklich auch, da gibt es dann halt niemanden, der jetzt kurzfristig irgendwie einspringen könnte und sagen könnte, ich übernehme jetzt hier die Lehre, das hat ja dann auch niemand vorbereitet außer mir. Und da haben wir uns dann einen Tag an einem sehr braunen See den Tag um die Ohren geschlagen. War gut, es hat besser geklappt als gedacht. Ich war danach wirklich reif fürs Bett und hatte totale Kopfschmerzen den ganzen Tag. Aber es ging.
War
machbar.
Was war mit dem See los? War der aufgewirbelt, das Sediment aufgewirbelt oder lag es an was anderem?
Nee, der ist umgeben von einem, also auf der einen Seite von einem Moor und auf der anderen Seite von ziemlich viel Wald, der auch relativ häufig bewirtschaftet wird. Und da gibt es dann schon noch einen Zusammenhang, je nachdem, wie oft so ein Wald bewirtschaftet wird, desto mehr Huminstoffe werden auch rausgelöst und reingespült in das Wasser. Und natürlich auch aus dem Moor, also einfach, das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt irgendwie zu Hause mal Erde nimmt, in die man irgendwie seine Tomatenpflanzen pflanzt und das mal im Wasser auflöst. Welche Farbe bekommt das Wasser? Das ist wahrscheinlich auch tiefschwarz bis irgendwie dunkelbraun. Und so ähnlich ist es eben auch bei Seen, wenn die umgeben sind von Gegenden, die eben viele Huminstoffe haben. Und das dann, je nachdem, was für Prozesse, also zum Beispiel viel Sturm, aber auch regelmäßiger Regen, kommt es so ein bisschen drauf an. Weil in dem Fall von dem See ist es so, dass er immer braun einfach ist, weil er eben so einen hohen Eintrag von diesen Stoffen hat. Also wir haben so eine Sichttiefe, das ist ein wichtiger Parameter in Seen. Das heißt, man schaut im Endeffekt, das kann man auch zu Hause eigentlich dann mal schauen, wenn man zum Beispiel wenn man seine Hand zum Beispiel einfach nur ins Wasser hält, wann kann man seine Hand zum Beispiel nicht mehr sehen? Und in dem See funktioniert es tatsächlich so, dass man die Hand tatsächlich nicht mehr sehen würde auf 20, 30 Zentimetern Tiefe schon. Und weil das eben einen fortgeschrittenen Kurs ist für Ökologie, ist das also so Braunwasserseen sind so eine spezielle Form von Seen. Und deswegen gucken wir uns das in dem Kurs an, so ein bisschen, was hat das für Konsequenzen, das braune Wasser für die Nahrungskette, für verschiedene ökologische und biologische Prozesse.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Ich hoffe, die Studierenden hatten wieder Freude.
Die hatten Freude, und zwar ist das eigentlich, finde ich, das ganz, ganz toll, dass dieser Tag, das sind knapp 60 Studierende, das ist so deren erster Kurs, also das Masterstudium ist gerade losgegangen und alle Ökologiestudierenden müssen diesen Kurs belegen. Und ja, also dann haben eben einen Tag, wo dann, ich glaube, wir sind haben 10 verschiedene Stationen. Eben, ich bin eine dieser Stationen am See und die Studierenden laufen quasi, sind in 10 Gruppen eingeteilt und laufen dann eben von Station zu Station und machen alle möglichen verschiedenen anderen Sachen mit anderen Profs eben an diesen Stationen und sammeln quasi Daten, die sie jetzt in den nächsten Wochen dann eben analysieren werden. Für mich steht dann auch nächste Woche und danach die Woche nochmal an den Mittwochs jeweils Laborarbeit quasi mit den Studierenden an. Oder nehmen uns die Proben angucken und ein bisschen analysieren, die wir da genommen haben. Und ich glaube, das ist für die richtig cool, dann eben so ihre Stationen abzulaufen und überall verschiedene Dinge zu machen. Ich weiß, es gibt auch eine Station, die macht was mit Ameisen. Also es wird wirklich die verschiedensten Dinge. Für uns ist natürlich dann so ein bisschen, ich stehe halt da und erzähle 10-mal das Gleiche. Und teilweise kommen die dann auch wirklich sehr schnell hintereinander, die Gruppen, sodass man irgendwie keine Pause hat, mal irgendwie nochmal einen Schluck zu trinken oder so und dann gleich wieder von vorne anfängt, das Gleiche zu erzählen. Und das dann schon, muss man sich selber schon so ein bisschen zusammenreißen und sich motivieren, okay, komm, auch Gruppe 8 oder 9 oder 10, für die ist es jetzt zum ersten Mal. Und auch die Motivation, da über 10 Runden mitzutragen, das fand ich so für mich die größere Herausforderung an dem Tag.
Okay, das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, aber sehr gut. Also klingt schön, dass du zwischendurch auf jeden Fall auch noch nach wie vor rauskommst für die Lehre. Das ist ja doch...
Ja, das ist auch der einzige Fall, wenn ich rauskomme.
Ja, das ist ansonsten... Und
ja...
So viele andere sich wirklich beschweren und hängen die ganze Zeit nur noch irgendwie in der Uni rum und kommen...
Ja, wenn ich... Also man nicht mal nur Uni, ne, sondern eigentlich hänge ich nur noch im Büro rum. Also auch meine Laborzeit ist, also ich meine, es war schon immer so, dass meine Forschung hauptsächlich im Labor stattgefunden hat und die paar Sachen, die ich dann mal draußen gemacht habe, das ist dann eher eben einfach Proben sammeln und dann doch wieder die meiste Zeit im Labor. Aber auch meine Laborzeit ist ja halt komplett runter. Also seitdem ich jetzt die Professur hier irgendwie angefangen habe letztes Jahr, also wenn ich in der Woche eine Stunde im Labor bin, ist das schon wirklich, wirklich viel. Es handelt sich eher um eine halbe Stunde, vielleicht wenn überhaupt. Es gibt auch Wochen, da bin ich gar nicht da. Und eigentlich ist es jetzt nur noch ein Bürojob und Lehre ist dann so die Abwechslung, dass man mal rauskommt.
Ja, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass das wieder ein bisschen zunimmt. Ne? Man kann nur ganz positiv irgendwie...
Ja, ich meine...
Hier und da ein bisschen Abwechslung reinkommt irgendwie.
Ne? Ja, und es gibt ja schon auch Forschungsprojekte, die ich jetzt beantragt habe. Da würde es für mich dann tatsächlich mal nach Grönland gehen oder auch mal nach Brasilien. Und vor allem wird es einfach auch rausgehen, weil da auch ganz aktiv Seenbeprobung mit dabei wäre in Schweden. Oder beziehungsweise in Grönland und also sehr internationale Projekte, wo es für mich auf jeden Fall rausgehen würde, wo auch Laborexperimente anstehen werden, aber es würde auch mal rausgehen und das ist, ja, ist auch schön, aber auf der anderen Seite sage ich dann auch immer, wenn irgendwer sich beklagt über zu viel Laborarbeit, es ist eigentlich auch einfach nur dann schön, wenn das Wetter passt, ne? Also ich habe ja wirklich lange auch, war ich irgendwie draußen, gerade bevor ich, also in dem Gutachterbüro, in dem ich gearbeitet habe, zwischen Master- und Doktorarbeit. Und ganz ehrlich, wenn man dann, es ist arschkalt, es ist total am Regnen und du musst dann da kilometerlang irgendwo durch die Gegend laufen, dann macht das so viel Spaß auch nicht mehr. Ne? Also ich finde, Arbeit draußen macht immer nur so bedingt Spaß, nachdem wie oft man das macht und was für Wetter man so hat. Also ja, weiß nicht, wie du das empfindest.
Ja, exakt genauso auf jeden Fall. Und ich habe dieses Jahr erstaunlich viel Glück gehabt. Also das Schlimmste, was ich an den Tagen hatte, wo ich in den Naturschutzgebieten unterwegs war, war wirklich irgendwie mal ein bisschen Regen oder so. Aber in dem Forschungsprojekt DINA, Diversität von Insekten in Naturschutzarealen, da waren es 3 Jahre, die wir letztlich dann im Frühjahr 21 Naturschutzgebiete an 105 Proben beprobt haben. Und die habe ich mir im Prinzip mit einem Kollegen aufgeteilt und wir sind in 2 Teams rumgefahren, diese 3 Jahre. Und da war wirklich alles dabei. Also da war wirklich so der Worst Case, den man sich vorstellen kann. Man kommt an -2 Grad Sturm, dann irgendwie noch so ein Nieselregen, Hagel irgendwie dazu Und dann hört das einfach den ganzen Tag nicht auf und man viereinhalb Stunden oder sowas im Gelände. Man ist einfach so durchgefroren. Also da gab es wirklich so die schlimmsten Sachen.
Und Scheiße.
Auf jeden Fall abgehärtet. Auch obwohl dieses Jahr hatten wir einen interessanten Fall. Wir mussten auf die Zugspitze und es gab eine Malaise-Falle, die dort in die Nähe der, ja, der Messstation des Umweltbundesamtes gesetzt wurde.
Sorry, was für eine Falle?
Eine Malaise-Falle, so nennt sich das. Das ist nach René Malaise benannt. Das ist im Prinzip so eine netzartige Konstruktion, in die Insekten reinfliegen und erfasst werden. Diese netzartige Konstruktion sieht so ein bisschen aus wie so ein Zelt. Und damit werden momentan die Pestizidbelastungen von Insekten unter anderem gemessen. Also das heißt, das, was die Insekten an ihren Körpern tragen, was sie so gesehen abbekommen haben in der Landwirtschaft, das kann quasi in Alkoholproben, wenn die Insekten in Alkohol gelandet sind und getötet worden sind im Alkohol, kann im Prinzip diese Belastung gemessen werden. Und diese Messung von Realbelastungen, die findet im Prinzip so momentan statt in einem recht groß angelegten Projekt. Genau, die meisten Pflanzenschutzmittel, insbesondere Insektizide, die wirken halt letal. Also man hat deswegen auch relativ wenig Insektizide beispielsweise, die man damit nachweist, weil man im Prinzip das nur an Insekten nachweist, die in irgendeiner Form diese Insektizid-Applikation überlebt haben. Und das, was die aber in großem Maße an ihren Körpern tragen, sind dann beispielsweise Fungizide, die auch eine gewisse Rolle spielen bei der Verdauung zum Beispiel von den Insekten, dass die sehr stark eingeschränkt sind, weil natürlich einzelne Pilze und viele Fungizide wirken auch auf andere Mikroorganismen, in den Därmen nicht mehr so arbeiten können, wie sie eigentlich arbeiten sollten. Und genau diese große Kenntnislücke im Prinzip in diesem Bereich, da gab es jetzt in diesem Jahr so gesehen in den letzten Jahren so den Punkt, wo man jetzt gesagt hat, wir müssen jetzt einmal wirklich Realmessungen durchführen, weil man im Prinzip komplett im Blindflug da aktuell unterwegs ist. Also das heißt, man bekommt keine Anwendungsdaten. Es wird immer so getan, als ob die Organismen draußen nichts davon abbekämen. Und es gibt keine andere Möglichkeit, Realmessungen durchzuführen. Und das ist im Prinzip beim Umweltbundesamt. Ich hatte irgendwann mal in einer Podcast-Folge davon berichtet. Da ist das so, dass die messen quasi an unterschiedlichen Hintergrundstellen in Deutschland, in einem Messnetz, die Belastung von der Luft. Und machen das an diesen Hintergrundmessstellen, weil wir in den Realsituationen in den Städten kleinräumig total Schwierigkeiten haben, das in irgendeiner Form bewerten zu können. Das liegt daran, wenn zum Beispiel ein Auto vorbeifährt, kann man sich schon vorstellen, dass der Feinstaub, der ausgestoßen wird, kleinräumig die Situation natürlich total verzerren kann und kleinräumig eine sehr hohe Messung geben kann. Es gab auch mal so ein paar Fernsehmessungen, Skandale. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hattest, damals mal an irgendwelchen komischen Shows von Mario Barth oder sonst irgendwas, wo dann zum Beispiel die Feinstaubbelastung über einer Kerze gemessen worden ist und dann wurde dann in der Sendung quasi behauptet, ja, seht ihr, jetzt alles nicht so schlimm, die Feinstaubbelastung in der Wohnung ist schlimmer, als wenn ihr draußen unterwegs seid. Was ist das alles für ein Quatsch irgendwie mit dem Ausstoß von Autos? Und das zeigt so ein bisschen die Absurdität auf, weil natürlich niemand irgendwie die ganze Zeit mit einer Nase über einer Kerze hängt oder so, die irgendwie rußt. Und die kleinräumige Messsituation, was komplett anderes ist als ein Luftraum, der belastet ist, mit einem gewissen Volumen. Das war damals was auf jeden Fall mal so in den Medien war. Ansonsten ist, was diese Luftbelastung angeht, relativ wenig in den Medien. Man kriegt sehr wenig eigentlich davon mit. Lokal in den Großstädten vielleicht mal, wenn irgendwelche Werte überschritten sind. Genau, und diese Hintergrundmessstellen, die messen eigentlich da, wo es wirklich gut aussehen sollte, weil die möglichst weit weg sind von landwirtschaftlicher Nutzung.
Und, ja. Also zum Beispiel die Zugspitze.
Genau, das dann zum Beispiel die Zugspitze oder Sylt auch irgendwie ganz auf Sylt. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Messstationen quer in Deutschland verteilt. Und das ist jetzt wirklich so eine Art Pilotprojekt, weil wir eigentlich ja festgestellt hatten vor 3 Jahren, dass die Insekten mitten in Naturschutzgebieten stark mit Pestiziden belastet sind. Stark heißt zum einen, sind das teilweise noch Wirkkonzentrationen. Also das sind nicht nur Residues, wie das, also irgendwelche Rückstände und Stoffe, die sich gelöst haben, sondern die sind auch in Schutzgebieten mit im Schnitt 16 unterschiedlichen Pflanzenschutzmitteln belastet. Mhm. Und in Naturschutzgebieten sollte das natürlich eigentlich nicht der Fall sein. Also die biologische Vielfalt in den Kernzonen von Schutzgebieten sollte natürlich geschützt sein und nicht solchen Stoffen ausgesetzt sein. Und das war eigentlich der Hintergrund dann auch für diese Messung jetzt, weil wir damit komplett Mondlandschaft betreten hatten. Also das heißt, man hat einfach vorher keine Realdaten gehabt. Es gibt nur die Zulassungsstudien aus den Labors, ganz wenige einzelne Freilandstudien, und die sind meistens designt in einem sehr beschränkten Rahmen und vor allem beziehen sich nur auf einzelne Arten. Mhm. Wir haben halt gesagt, dass wir bei diesem Projekt, wo es um Schutzgebiete ging und vor allem um den Erhalt von biologischer Vielfalt, um den Erhalt von Insektenvielfalt in Schutzgebieten, dass wir halt da die Realbelastungen einmal messen, um eben aufzuzeigen, stimmt diese Hypothese im Prinzip überein, dass natürlich diese Räume ebenso belastet sind.
Ja.
Das, was interessant ist bei diesen Ansätzen, ist, dass die Stoffmengen, die man da findet und die unterschiedlichen Stoffe, bedeutend höher sein können als die Bodenproben. In Böden hat man manchmal 5 bis 7 unterschiedliche Pflanzenschutzmittel. Bei den Insekten ist es aber so, dass wir hier im Schnitt 16 unterschiedliche Pflanzenschutzmittel haben. Also das heißt, die Pflanzen tragen deutlich mehr mit sich herum, sind aber natürlich auch deutlich flugaktiver, also agieren natürlich auch in den unterschiedlichen Radien. Aber das ist alles noch totale Mondlandschaft.
Und ist es wahrscheinlich schon auch so, dass es gibt ja zumindest bei Giftstoffen, ist es ja so, dass manche auch einfach Fett brauchen zum Beispiel, um sich lösen zu können oder um aufgenommen zu werden. Ist es bei Pestiziden vielleicht ähnlich, dass eben einfach der Boden nicht die gleiche Zusammensetzung hat wie Lebewesen und deswegen auch weniger speichern wird? Ist das da ähnlich bei Pestiziden?
Absolut, ja. Es sind auch sehr viele Herbizide, insbesondere auf die Fette auf der Oberfläche von Pflanzen. Die sind eigentlich so angepasst, dass die Pflanzen die gut aufnehmen und dass die diesbezüglich auch löslich sind. Und wir hatten irgendwann mal die Idee vor einigen Jahren, dass eigentlich Alkohol, in dem solche Insektenproben im Prinzip erfasst werden und konserviert werden, dass der eigentlich ein ziemlich gutes Lösungsmittel sein muss für die Pflanzenschutzmittel. Und wir haben dann nur ergänzt für die Standardisierung, die es schon gab mit dieser Messmethode so gesehen, dass wir das Ganze noch vor UV-Licht schützen. Mhm. Also wir haben dann im Prinzip aus der Lebensmittelindustrie diese Beutel, wo Proteinpulver oder sowas drin gelagert wird und vertrieben wird. Das sind halt im Prinzip Gemische aus Aluminium und Kunststoffen und die sind halt 100% UV-dicht. Und die haben wir dann im Prinzip noch eingeführt, um dann quasi diese Proben vor UV-Licht zu schützen, weil einige Pflanzenschutzmittel sich im Prinzip zersetzen im UV-Licht. Mhm. So muss man jetzt noch auf eine Kühlkette und sowas achten, aber genau, das ist alles noch absolute Pionierarbeit. Also, weil die Realbelastung von irgendwelchen Organismen, seien es jetzt Pflanzen oder Insekten, die ist im Prinzip erst seit ganz wenigen Jahren wirklich gemessen worden draußen. Das ist, die gesellschaftspolitischen Debatten sind alle deutlich älter als die Messungen dazu. Mhm. Also 2022 waren wir die Ersten, die im Prinzip organismische Belastungen in Schutzgebieten überhaupt mal aufgedeckt haben.
Okay.
Ja. Genau. Ja, das war jetzt ein kurzer Exkurs. Ansonsten habe ich sehr viele Nachrichten bekommen, als die Leute mitbekommen haben, dass ich in Dresden bin.
Okay. Wirst du ein paar Leute treffen?
Nein, das nicht. Ich habe zwar Angebote bekommen, ich könnte 2 Kaffee trinken gehen, aber keine Zeit. Aber die Nachrichten haben sich alle auf die Carola-Brücke bezogen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen
hast. Ja, habe ich auch mitbekommen, habe ich auch eine E-Mail zu bekommen, weil es ist nämlich jetzt nächste Woche die Tagung der Deutschen Limnologischen Gesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Limnologie, richtig, in Dresden.
Ja.
Das findet jetzt nächste Woche statt und da kam eine Rund-E-Mail an alle, dass die Brücke eingestürzt ist und dass da wohl auch eine S-Bahn drüber fährt und ja, wie man damit umzugehen hat.
Genau, also ich kann euch schon mal beruhigen, es sieht ganz gut aus, weil die Lösungen sind scheinbar alle sehr schnell, also es wird hier in Hochtouren daran gearbeitet und man kommt auf jeden Fall momentan auch problemlos zwischen den Bereichen hin und her irgendwie in der Stadt, das ist alles kein Problem mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber genau das war eben das Problem, die haben einfach eine Brücke gehabt, die für eine Straßenbahn und für FußgängerInnen dann so gesehen frei war und nur von diesen genutzt wurde. Mhm. Die ist in einem Abschnitt von knapp 100 Metern wirklich einfach komplett in die Elbe gebrochen. Mhm. Und ist zum Glück niemand verletzt worden, ist nichts passiert, also einfach Glück im Unglück. Aber das ist jetzt, glaube ich, was sehr starke Debatten nochmal losgetreten hat, generell zu diesen maroden Brücken in Deutschland, weil das ein relativ großes Problem ist und viele Brücken im Prinzip eigentlich nicht so richtig bewertbar sind, 100%, in welchem Zustand die sind. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man viele Kosten im Prinzip schon hat, um überhaupt zu ermitteln, ist so eine Brücke mittlerweile überhaupt unsicher oder ist sie noch sicher? Und das ist natürlich jetzt ein tragisches Beispiel gewesen. Aber
ja, zum Glück ist ja niemandem was passiert. Da kann man ja wirklich nur dankbar für sein und hoffentlich was draus lernen.
Ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man gerade entspannt über eine Brücke geht
und diese Brücke
zusammenbricht. Ja.
Ich finde schon auch dieses Foto, was ich zumindest bei der Tagesschau gesehen habe, mit der Brücke, die da irgendwie in der Elbe hing. Das ist schon ein bisschen beängstigend, finde ich, sowas so zu sehen.
Ja, absolut.
Ja. Naja, umso besser zu hören, dass das kein Problem darstellt. Ich selber werde nächste Woche leider nicht dabei sein bei der Tagung. Ich habe Lehre und kann deswegen nicht. Aber ja, wünsche natürlich allen deutschen LimnologInnen eine gute Tagung.
Ja, von mir auch. Ich weiß auch von ein paar Einzelpersonen, dass wir die erreichen mit dem Podcast. Und, ich kenne ja einige Leute eben in der Limnologie-Szene. Du bist ja auch noch deutlich besser vernetzt, irgendwie was das angeht. Und ich finde jetzt gerade immer spannend, es ist momentan ja noch absolute Tagungszeit. Also der Spätsommer, Herbst ist wirklich irgendwie so der Bereich. Ja. Da liegen enorm viele Tagungen geknubbelt und sehr viele Leute sind unterwegs und treffen sich. Ja. Und ich schaffe es dieses Jahr aber auch zu keiner einzigen Tagung. Also ich habe jetzt irgendwie ein paar Vorträge noch im Herbst. Ich bin aber auch auf keiner von den größeren Tagungen dabei. Normalerweise versuche ich irgendwie Zeit zu finden, zumindest für eine.
Ja.
Ich muss sagen, ich bin wirklich hinüber, wenn ich auf so einer Tagung war. Also ich
absolut.
Das ist für mich so anstrengend irgendwie mehr.
Ich finde das auch sehr anstrengend.
Und da brauche ich wirklich Ruhe nach. Und wenn ich das nicht finde, so einen Zeitraum, dass ich wirklich sage, danach habe ich mindestens einen Tag komplett gar nichts und kann mich irgendwie mal erholen oder so, dann funktioniert das auch nicht so richtig, weil mich das wirklich raushaut und dann schleppe ich das so ein paar Tage hinterher. Trotzdem freue ich mich immer sehr.
Ich probiere es eigentlich auch. Ich war letztes Jahr auf 2 Tagungen und dieses Jahr eine tatsächlich nur, weil ich auch einfach jetzt, seitdem ich hier letztes Jahr angefangen habe, auf der Stelle schon ganz schön irgendwie am Kämpfen war, das irgendwie alles hinzukriegen. Aber für mich geht es im Oktober, Anfang Oktober, für eine Woche nach Italien auf die Cladossera. Das ist eine richtige, nerdige Veranstaltung. Da trifft sich die Wasserfloh Forschung, Gemeinschaft, wie auch immer man sie nennen möchte. Also das Who is Who der Wasserflohforscher trifft sich in Verbania in Italien für eine Woche.
Das wird richtig cool. Ja.
Das wird bestimmt auch richtig cool. Das ist meine erste Cladossera.
Ja.
Und genau, ich bin da eingeladen worden als Keynote-Speaker, also als Forschende, die da eben einen längeren Vortrag hält. Und genau, es ist, ja, ich bin gespannt, ein bisschen beängstigend zu sehen, wer da alles so eingeladen ist. Und dann sitzt man da irgendwie so am Anfang seiner immer noch Karriere irgendwie und denkt sich, und ich soll da jetzt irgendwie fallen, was erzählen, okay. Ja, vorbereitet bin ich noch nicht. Es stehen gerade noch andere Dinge auf meiner To-Do-Liste weiter oben, der Prioritätenliste abgearbeitet werden müssen, aber ich habe ja noch knapp 4 Wochen Zeit, um da irgendwie was zusammen zu basteln. Ja. Aber es ist bestimmt cool. Es ist auf jeden Fall eine kleinere Konferenz. Es gibt ja auch größere Konferenzen oder größere Tagungen, die dann irgendwie wirklich ein paar Tausende von Leuten haben. Also wenn ich zum Beispiel die internationale Gesellschaft für Limnologie, und Limnologie ist übrigens die Forschung für Binnengewässer, also alles, was nicht Meeresbiologie ist oder Ozeanographie. Wenn die sich trifft, da reden dann schon mal ein paar Tausende von Menschen. Und da ist dann so eine Cladosra oder auch so eine DGL mit ein paar hundert dann deutlich, ja, deutlich weniger. Aber auch dann, ich finde trotzdem auch mindestens genauso intensiv, ne, wie du schon sagst. Es ist halt einfach, es geht morgens meistens los und geht bis spät in den Abend, weil dann die wichtigen Gespräche oft auch nach der eigentlichen Tagung sind. Und da wird ganz viel, finde ich, so in Bars und in Restaurants irgendwie abends dann nochmal irgendwie ausgekaspert, was man in der Zukunft irgendwie so macht, wer mit wem irgendwie doch vielleicht ein Projekt zusammen mal irgendwie beantragt oder so. Und deswegen finde ich das auch sehr anstrengende, lange Tage, und ich brauche danach auch immer, ja, Pause. Ich möchte dann auch niemanden sehen und sprechen nach so einer Tagung.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also klingt aber sehr gut, also da musst du uns dann auch mal updaten.
Das werde ich tun.
In Italien warst.
Ich freue mich drauf, ja.
Ja.
So, was haben wir denn noch für Themen mitgebracht? An dich ist ein Wunsch herangetragen worden, oder? Mehrfach.
Ein Mehrfachwunsch, ja.
Und ja.
Zwar geht es um Meldeplattformen. Also das sind Plattformen, auf denen man Beobachtungen von Tieren, Pflanzen, Pilzen etc. hochladen kann. Und die sind in den letzten Jahren ziemlich gewachsen. Und ja, ich weiß nicht, kennst du ein paar Meldeplattformen als Beispiel?
Also ich kenne jetzt tatsächlich nur eine dänische, weil ich ja letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen habe. Die heißt Arter, also quasi Arten. Und da weiß ich nur, dass da tatsächlich für jede Organismengruppe hier lokal ein Fachexperte, eine Fachexpertin quasi alle Meldungen erstmal einmal gegencheckt, bevor die dann hochgeladen werden. Das ist jetzt die einzige, ich weiß gar nicht, ob ich eine deutsche kenne. Du wirst einige kennen, hoffe ich.
Genau, also ich beschäftige mich auch schon seit ein paar Jahren mit diesen Meldeplattformen. Und es gibt zwei internationale Plattformen, die auch bei uns recht viel genutzt werden. Ich glaube, auch in Dänemark nutzen die iNaturalist zum Beispiel ganz gerne. Die hat den Vorteil, die ist so ein bisschen wie so ein Forum auch aufgebaut, dass die Leute auch miteinander diskutieren können über diese Dinge, die da hochgeladen wurden, die Fotos. Mhm. Dann gibt es observation.org. Das ist im Prinzip eigentlich so eine, die in Deutschland auch enorm viel genutzt wird, und die ist abgeleitet von einer ursprünglichen niederländischen Initiative. Und dann gibt es eine ganze Menge andere kleinere Plattformen, was die Meldungen angeht im Verhältnis dazu. Jetzt nicht, was so grundsätzlich so Communities angeht, die können auch sehr groß sein. Das sind dann beispielsweise ist Naturgucker. Das ist jetzt mittlerweile auch so, dass die auch das Ganze erweitert haben. Da gibt es jetzt auch noch Fortbildungsplattformen und sowas dazu. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt so ein paar Diskussionen um diese Meldungen im Prinzip, weil natürlich die Hoffnung erstmal grundsätzlich auch bei vielen, glaube ich, momentan ist, dass diese Meldungen auch irgendwie in der Forschung genutzt werden können. Das ist manchmal so ein bisschen diese Sache. Und ich glaube, das ist auch die Grundintention, weshalb diese Meldeplattformen was Gutes sind. Also es gibt natürlich viel zu wenig Menschen weltweit in der Biodiversitätsforschung. Und die können biologische Vielfalt nicht monitoren. Das funktioniert nicht alles nur in der Wissenschaftslandschaft. Und deswegen brauchst du natürlich möglichst viele Menschen, die sich in irgendeiner Form damit auseinandersetzen und Meldungen generieren.
Ja.
Und ich wollte so ein bisschen mal auf die Stärken und Schwächen im Prinzip eingehen und gleichzeitig
ich bin gespannt.
Die Potenziale. Ich selbst empfehle vor allem immer observation.org als Plattform. Und ich bin gerade am Überlegen, das ist ganz lustig, die Apps, es gibt zwei Apps, einmal für Android und einmal für iOS, also für iPhones. Und diese Apps heißen dann auch zum Beispiel iOps. Das ist dann quasi kurz abgekürzt. Und es hat sich schon etabliert, wenn man irgendeine Art vor sich hat und möchte sie fotografieren und hochladen, dass man einfach sagt, ich muss die kurz opsen. Das ist dann irgendwie so der Begriff, der dafür ganz gerne genutzt wird. Manchmal gibt es dann auch so Erlebnisse. Ich hatte ja letztens mal von so Leuchtabenden erzählt, dass man dann am Leuchtturm auch hört, ach nee, die habe ich schon geopst irgendwie. Und wenn man auf so einen Falter zeigt, wo eine Person gerade überlegt, ob man die noch hochlädt oder so. Ich finde das so insgesamt eine ganz schöne Entwicklung. Man kann im Prinzip eigene Fotos hochladen. Ich würde das jetzt mal am Beispiel von observation.org einfach nur erzählen, nachher aber so ein bisschen bei den Problemen auch mal auf andere Plattformen eingehen im Speziellen.
Ja.
Man kann im Prinzip ein Foto machen von einem Tier. Beispielsweise sehe ich ein Eichhörnchen, dann kann ich ein Foto davon machen, kann unterschiedliche Informationen hinzufügen. Also das heißt, es wird dann quasi hinzugefügt, wo ich das Tier gesehen habe, ob das ein Männchen ist, ob das ein Weibchen ist, ob das ein adultes Tier ist, also was schon ausgewachsen ist, oder ob das noch ein Jungtier ist und ob ich das beim Fressen beobachtet habe. Ganz viele unterschiedliche Informationen, die man angeben kann, und kann das mit diesen Informationen hochladen. Und dann hat man bei observation.org im Prinzip eine Meldung generiert und hat dann mit einem punktgenauen Nachweis diese Art dann dort hochgeladen mit der eigenen Beobachtung. Und im Idealfall hat man dann ein Foto dazu beigefügt.
Das heißt, das muss man aber nicht, ein Foto dazu beifügen.
Das ist schon eines der Problemfelder, genau. Das muss man nämlich nicht. Es geht auch ohne Referenzen. Und es gibt auch sehr viele Leute, die beispielsweise bei Vögeln einfach nur Vögel zählen. Und da sind wir dann im Prinzip mehr an der theologischen Fakultät. Da muss man einfach glauben. So, das heißt, wenn dann irgendwie jemand das nochmal prüfen möchte, ist das eigentlich nicht möglich. Mhm. Und ich gehe gleich aber nochmal ein bisschen auf diese Einschränkung ein. Mhm. Grundsätzlich ist es jetzt so, dass man das dann machen kann mit Organismen, die man kennt, und die können da validiert werden. Das heißt, da gibt es ein paar Menschen, die sich gut auskennen in diesen Artengruppen, und die können dann quasi diese Art absichern, diese Beobachtung absichern, und dann hat man nochmal ein paar Augen, die nochmal zusätzlich mit drauf geguckt haben.
Ja.
Das hat natürlich den großen Vorteil, dass diese validierten Beobachtungen, was die Bestimmung angeht, deutlich sicherer sind. Also hat einfach wirklich einzelne Expertinnen, die da unterwegs sind. Und wenn man jetzt über ein Eichhörnchen spricht, dann ist das bei uns noch nicht so das Problem. In Nordamerika kann es dann aber zum Beispiel schon ein Problem werden, wenn man schon mehrere Arten hat und muss mal genauer hinschauen, in den Tropen teilweise auch. Aber bei uns kann es in anderen Bereichen sehr schwierig aussehen. Fledermäuse zum Beispiel, die sind nämlich gar nicht so
gut.
Ja. Und dann hat man einfach nochmal Leute, die da mit drauf geguckt haben. So eine Validierung ist aber natürlich auch noch kein Garant dafür, dass das auch korrekt erkannt wurde. Weil manchmal ist es irgendwie tagesformabhängig, manchmal hat man nur schnell drüber geguckt, manchmal ist es irgendwie dann auch ein Bestimmungsfehler, der nochmal so einer Person passiert. Und dann hat man natürlich eine validierte Beobachtung getaggt, die ja unter Umständen einfach falsch ist und die auch Schwierigkeiten auslösen kann. Aber grundsätzlich, sehr viele von den Meldungen von Arten, die man gut erkennen kann, liegen da in einem sehr hohen Maß vor. Vor allem bei den Vogelarten beispielsweise.
Wie immer.
Da fällt es auch wirklich auf, weil eine ganze Community da drüber guckt. Vernetzt mit anderen Datenbanken. Und das ist natürlich super, weil so kriegt man wirklich eigentlich bei vielen Arten während der Wanderung fast ein verzögertes Live-Bild. Also man sieht irgendwie, die Kraniche ziehen gerade über Deutschland und man kann eigentlich, wenn man so eine Karte jetzt mit irgendeiner Schnittstelle mal interaktiv hätte und könnte sich einen Zeitverlauf von ein paar Stunden ansehen, dann sieht man wirklich, wie jetzt im Herbst, wo die Kraniche gerade langgezogen sind. Das sind natürlich manchmal einzelne Beobachtungen und Momentaufnahmen. Aber ich finde das unglaublich spannend, wie viele Daten da zusammenkommen und was eigentlich grundsätzlich damit möglich ist. Diese Plattformen sind in den letzten Jahren so gewachsen, dass mittlerweile sogar sehr viele Behörden damit arbeiten.
Okay.
Im Prinzip im eigenen Tätigkeitsbereich, vor allem auch in sensiblen Gebieten wie in Schutzgebieten, um die man sich kümmert, diese Artnachweise als Schnittstelle mit in die behördlichen Arbeiten reinfließen lassen. Und da fängt es jetzt schon an, dass man sich die Probleme auch mal ein bisschen angucken muss, weil die Qualität ganz unterschiedlich ist und so eine Heterogenität in der Qualität, das ist ja das, was man versucht in der wissenschaftlichen Forschung eigentlich immer zu vermeiden. Also da versucht man ja im Prinzip mit einer Standardisierung zu arbeiten und dieser Standard ist im Idealfall so angesetzt, dass ich den einfach jederzeit reproduzieren kann und habe mit dem Standard Beobachtungen, die daraus generiert werden und habe damit im Prinzip Nachweise, die ich nochmal prüfen könnte zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Natürlich funktioniert die Prüfung von Veränderungen nicht. Also das heißt, wenn Arten in einem Gebiet gerade beispielsweise die letzte Population ausstirbt oder so, dann ist sie weg. Dann kann ich danach versuchen, das zu reproduzieren, wie ich möchte und finde sie einfach nicht mehr. Wenn Arten wandern die, dann sind die auch weg. Aber grundsätzlich ist schon mal diese Sache da. Und jetzt gibt's eine ganz starke Schnittstelle, die in den letzten Jahren das Ganze noch total revolutioniert hat. Und zwar sind das die Bilderkennungsverfahren, die KI-Module, die hinter diesen Meldeplattformen drinstecken. Man kann nämlich einfach die Fotos, bei denen man von den einzelnen Arten keine Ahnung hat, selbst hochladen und einfach auf eine ID-Funktion klicken.
Okay.
Und bekommt dann im Idealfall, wenn das Bild gut zugeschnitten ist, alles erkennbar ist, heraus, welche Art das ist. Mit gewissen Unsicherheiten. Aber das ist natürlich enorm toll und das funktioniert bei vielen Sachen auch sehr gut. Wenn man jetzt mal eine Gruppe nimmt, wo das wirklich ziemlich gut funktioniert, da gibt es auch nur sehr wenige Bereiche, wo es generell schwierig wird. Das sind zum Beispiel die Tagfalter.
Okay.
Die sind einfach groß, die sind sehr auffällig gezeichnet, also in vielen Fällen groß. Es gibt auch recht kleine Tagfalter. Aber die haben ein bestimmtes Muster und das ist natürlich perfekt für so eine KI. Also wenn man unterschiedliche Farbanordnungen oder sowas hat, das kann so eine KI wunderbar erkennen.
Ja.
Und dann ist es auch so, egal ob ich jetzt irgendwie ein Tagfauenauge vor mir habe oder ein Admiral oder irgendeinen anderen Falter. Diese Falter werden mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit angesprochen zur Art und wenn ich dann das Foto hochlade, dann ist das sehr wahrscheinlich diese Art. Zwischendurch gibt es so interessante Aussetzer und die schicken wir uns ganz gern in WhatsApp-Gruppen hin und her, weil das richtig amüsant werden kann. Also dann sieht man schon mal irgendwie so eine Schmetterlingsraupe und dann kommt da ein Feuersalamander raus oder sowas dann halt.
Okay, sehr gut.
Das kann halt wirklich ziemlich daneben liegen. Und
das heißt, du bist auch involviert in das Prüfen von bei welcher Plattform?
Ich bin nicht involviert. Ich habe zwar die Anfrage erhalten, aber ich habe da leider keine Zeit für irgendwie, weil das wirklich auch sehr zeitintensiv ist und man, glaube ich, kaum hinterherkommt mit diesen, mit der Validierung von Beobachtungen.
Also mein Kollege hier macht das für Armleuchteralgen.
Ja.
Über die haben wir letztes Mal schon gesprochen und der sagt, er nimmt, also er akzeptiert absolut gar keine Einträge ohne Foto. Weil er sagt, dass er dann natürlich, also ohne Foto hat er einfach gar keine Chance, das zu überprüfen.
Genau, und das ist eigentlich auch ein super wichtiger Aspekt, weil da kommt jetzt so ein bisschen das Problem. Wenn ich Daten herunterlade, dann hat man die Schwierigkeit, dass man im Prinzip jede einzelne Meldung, wenn ich sie wissenschaftlich nutzen möchte, muss ich die natürlich überprüfen. Also wenn ich sage, ich beschäftige mich jetzt gerade mit einer Art, Wir haben das schon vielfach gemacht in irgendwelchen faunistischen Artikeln. Also ich nutze selbst auch relativ viel Meldungen dann in diesen Meldeplattformen. Wir haben zum Beispiel mal die Ausbreitung von Stictocephala bisonia, der amerikanischen Büffelzirpe, so eine sehr auffällige Zikade, die jetzt gerade auch im Spätsommer, Herbst unterwegs ist. Also sie kann gerade noch gut entdeckt werden. Die haben wir mal für das westliche Ruhrgebiet damals in einer kleinen faunistischen Mitteilung zusammengefasst und hatten das veröffentlicht. Mhm. Da ist es dann auch so, dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, so ich nehme alle Beobachtungen, die hatten zum Glück alle ein Foto und man konnte die alle validieren. Und ich habe dann in dieser Veröffentlichung im Prinzip alle Originalfotos mit reingenommen und abgedruckt, weil ich mir gesagt habe, irgendwie, ich will das trotzdem nochmal sichern. Es ist aber mittlerweile so, dass tatsächlich jede einzelne Beobachtung, die hat eine unique URL. Also das heißt, sowas wie so eine DOI bei Veröffentlichung, könnte man eigentlich sagen. Also da gibt es im Prinzip dieses DOI-System, also DOI, bei dem eigentlich ein feststehender Link als Referenz gilt, unter dem man dann diese Veröffentlichung immer findet. Und genauso ist das mit den Beobachtungen. Also die kriegen da alle so einen einheitlichen, uniken Link, der quasi für immer dann online stehen soll. Aber für immer ist bei Datenbanken so ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, ob die Fauna Europaea was sagt. Das ist im Prinzip ein riesengroßes Projekt gewesen. Ich weiß gar nicht, wo es initiiert war. Ich glaube, ursprünglich in den Niederlanden. Hatte eine Schnittstelle nach Paris an das Museum. Und es ging darum, im Prinzip die komplette europäische Fauna außerhalb der Meeresorganismen, also die terrestrische und die limnische Fauna, dass man die in einer Datenbank zusammenfasst und online stehen hat. Und das hat man auch sehr lange gemacht, nämlich seit Anfang der 2000er irgendwann und dann bis zum letzten oder vorletzten Jahr. Und dann ist eine riesengroße Datenbank, die in mehreren zahlreichen Tausenden Veröffentlichungen als Referenz genannt ist, einfach weg. Also das heißt, das Museum für Naturkunde in Berlin hatte dieses Projekt übernommen und dann ist eine Förderung einfach nicht mehr da und dann ist einfach so eine Datenbank weg. Also die halt so als Referenz so verankert ist in so vielen Publikationen, dass man einfach irgendwie von heute auf morgen eine komplette Reproduzierbarkeit von Datenbanken verloren hat. Und das ist natürlich auch das Grundproblem, was man so ein bisschen hat mit diesen Meldesystem. Es braucht natürlich eigentlich irgendwelche Doubletten und Sicherungen über Sicherungen, damit sowas irgendwie in der Zukunft wirklich dauerhaft sicher gewährleistet ist. Jetzt wollte ich nochmal so ein bisschen unabhängig von diesem Grundproblem, wie ist diese Zugänglichkeit? Also das war jetzt nur ein Beispiel. Eine Datenbank kann komplett verschwinden. Das könnte natürlich auch mit Meldeplattformen passieren. Das ist das, wo man sich immer bewusst sein muss. Aber
wie sind denn solche Meldeplattformen, die du jetzt eben genannt hast, finanziert? Oder sind die überhaupt finanziert? Wo werden da die Daten gespeichert? Weißt du das?
Ich weiß es in diesem Fall nicht, wie die Finanzierung davon aussieht. Also die ganzen Validierungen zum Beispiel, die werden alle ehrenamtlich durchgeführt. Ja. Die ganzen Meldungen natürlich auch. Also das heißt, ehrenamtlich oder an Projekten finanziert, das gibt es mittlerweile auch. Aber ich weiß nicht, wie die Grundfinanzierung dieser Meldeplattformen an sich ist. Aber genau, man hat dann diese Meldeplattform und hat im Prinzip diese absolute Mischung von unterschiedlichen Qualitäten von Meldungen da drauf. Und hat dann Meldungen mit Fotos, die beispielsweise dann validiert worden sind und bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die eine gute Zuordnung haben. Man hat Meldungen, die sind noch nicht validiert und die sind markiert, dass sie mit dieser ID-Funktion quasi stattfanden. Diese Markierungen können Personen aber auch entfernen. Also das heißt, man gibt ja damit auch zu, dass man eine Art nicht selbst bestimmt hat, sondern dass eine KI die erkannt hat. Und es gibt natürlich auch die Reaktion bei einigen Leuten, das habe ich schon mehrfach mitbekommen, die dann die ID-Funktion nutzen und entfernen dann aber diese Informationen, indem sie dann in der Liste nochmal auf diese Art klicken, um nicht zugeben zu müssen, diese Art nicht selbst erkannt zu haben oder so. Ne? Also auch solche Sachen gibt es dann irgendwie so ein Spielchen.
Ja, und das eigene Ego.
Genau. Das produziert einen total heterogenen Datensatz und dann gibt es eben diese Beobachtung einfach ohne Referenz, also wo wirklich einfach nur hier an dem Punkt habe ich die gefunden und ihr müsst mir das glauben oder gar nicht, so gesehen.
Ja.
Und jetzt geht es darum, wie können Behörden und wie können Menschen in der Wissenschaft das Ganze nutzen, weil das jetzt natürlich ja eigentlich die Frage ist. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das Ganze auch schon gemacht bei forensischen Mitteilungen. Und das, was dann quasi abläuft, ist immer, dass man das Ganze wirklich kritisch prüfen muss. Also man muss im Prinzip einfach hingehen und sagen, ich muss jede einzelne Meldung selbst nochmal für meinen Zweck prüfen. Ja. Und da hat man natürlich den großen Vorteil, dass man das wieder methodisch beschreiben kann. Also man kann dann zum Beispiel sagen, ich nehme nur solche Meldungen, auf denen ich die Art selbst vernünftig zuordnen kann, anhand der morphologischen Merkmale oder so.
Ja.
Und dann hat man quasi was Nachvollziehbares so ein bisschen hergestellt und kann sagen, so, ich könnte die Art in 10 Jahren vielleicht auch nochmal erkennen irgendwie, ich könnte das nochmal reproduzieren, dann finde ich das irgendwie gut. Bei den anderen Meldungen finde ich das sehr fragwürdig, die überhaupt zu nutzen, weil im Prinzip einfach keine verlässliche Basis da ist. Mhm.
Jetzt gibt's aber noch mein Masterstudent, Yihong heißt der, der macht das gerade und zwar beschäftigt er sich mit der Invasion der Schwarzmundgrundel in dänische Flüsse. Die Schwarzmundgrundel kommt ursprünglich, glaube ich, aus dem Schwarzmeer, aus der Region auf jeden Fall und ist auch in deutschen Flüssen schon, vor allem in dem Donausystem, glaube ich, ein Problem. Und der nutzt solche, also diese dänischen Plattformen, die wir eben haben, um da eben sich anzuschauen, ob die, obwohl die schon entdeckt worden ist, es ist noch relativ neu, das sind auch relativ wenige Observationen. Ich glaube, es ist jetzt 13 Flüsse haben wir jetzt gefunden, wo sie irgendwie entdeckt worden ist. Und der, da haben wir auch abgesprochen, dass er nur die Meldung nimmt, wo ein Foto dabei ist, wo wir ganz klar eben sagen können, ist es eine Schwarzmundgrundel oder eben nicht. Und selbst da ist es natürlich so, dass du auch da ein Stück weit ja dem Verfasser dann glauben musst, ne? Weil dieses Foto kann ja auch von sonst wo aufgenommen worden sein. Also es sagt ja niemand, dass das von dem Tag an dem Ort irgendwie aufgenommen worden ist.
Ja, das ist absolut. Und da ist mir sogar auch schon mal ein Fehler passiert, der dann auch noch dieses Problem eigentlich behandelt. Und zwar gibt es so eine automatische Standorterkennung in dieser App, also zumindest bei iOps für das iPhone. Mhm. Und dann ist es so, dass ich quasi gleichzeitig gibt es dann so diese Funktion, die nicht immer zuverlässig bei mir dann zumindest schon auf dem Handy funktioniert. Das ist diese Funktion, wenn ich ein Bild einspeise, dann nimm bitte die Standortinformationen des Bildes und füg die hinzu. Und es gab eine Zeit lang automatisiert diese Funktion da drin. Und ab einem gewissen Zeitpunkt läuft das irgendwie bei mir in der App nicht mehr so vernünftig. Und dann habe ich schon Meldungen hochgeladen am Abend und habe die im Prinzip bei meiner eigenen Adresse hochgeladen.
Nein!
Zogen sich aber auf ein ganz anderes Bundesland, wo ich da eigentlich unterwegs war.
Ehrlich, jetzt wissen wir alle, wo du wohnst, Thomas. Möchtest du das uns damit sagen?
Ich habe tatsächlich auch schon Beobachtungen vor der eigenen Haustür gemacht. Also das heißt, die sind gemischt. Aber das ist aufgefallen und dann kann man das zumindest korrigieren. Das ist irgendwie, was das angeht, schon mal eine gute Sache. Aber das ist eben dieses Problem. Und ganz so kritisch wie jetzt in diesem Fall im Prinzip gehen ja nicht alle Menschen damit um. Also das heißt, dass man wirklich nur diese geprüften Meldungen nimmt. Und das ist zum Beispiel ein großes Problem, weil andere Systeme, beispielsweise GBIF oder andere große Plattformen, die im Prinzip versuchen, Biodiversitätsdaten weltweit zu erfassen und auch Punktkarten herzustellen, die importieren zum Teil natürlich aus solchen Systemen, ohne jegliche Prüfung. Also das heißt, man hat das große Problem, dass auch Punkte generiert werden von Arten oder Punkte übernommen werden, die einfach nicht der Realität entsprechen. Also die einfach nicht abgesichert sind, nicht prüfbar sind. Und das macht natürlich so ein paar, macht natürlich ein paar Probleme einfach. Und das ist so die eine Schwierigkeit. Also das heißt, wie gut sind diese Meldungen prüfbar? Wie gut ist, wenn das mal irgendwo gelandet ist, prüfbar, was wurde jetzt an einzelner Meldung im Prinzip genutzt und was ist nicht da reingeflossen und aus welchen Gründen nicht? Und dann gibt es im Prinzip noch ganz andere Schwierigkeiten bei anderen Plattformen. Es gibt nämlich auch Plattformen, die von der Philosophie her zum Beispiel ganz anders funktionieren. Wenn man jetzt Naturgucker sich als Plattform anguckt, da gibt es zum Beispiel gar kein Validierungssystem, weil die im Prinzip gar nicht verfolgen, dass das möglichst gut aufgearbeitet sein soll für Menschen in der Wissenschaft, sondern die sagen, wir sind einfach eine naturinteressierte Community und haben einfach Spaß daran und wir möchten nicht, dass dieser Spaß durch penible Kontrollen oder irgendwas so gestört wird im Prinzip. Und die haben die Möglichkeit, dass man dann gegenseitig kommentiert und anmerkt, hey, dieses Bild zeigt meines Erachtens irgendwie eine andere Art als jetzt bei dir. Aber ob diese Person das dann ändert, ist im Prinzip dann zum Beispiel auch gar nicht gegeben. Und deswegen gibt es natürlich auch Plattformen, die eignen sich für die Auswertung, was Wissenschaft angeht, weniger gut als andere. Aber ich glaube, dass uns trotzdem diese Meldeplattformen ein bisschen einholen werden, auch in der Wissenschaftslandschaft relativ schnell, weil ich das jetzt gerade zum Beispiel sehe bei neu einwandernden Arten. Also bislang ist es so, dass im Prinzip Arten, die aus irgendeiner Region neu einwandern, sei es jetzt auch die Schwarzmundgrundel zum Beispiel, dass Meldungen, Erstmeldungen, die finden in der Regel dann doch irgendwie wissenschaftlich statt. Also irgendjemand publiziert im Prinzip eine erste Meldung, eine Person, die das mitbekommen hat, eine Person, die selbst aktiv das erstmalig gefunden hat oder bei einem Monitoring. Und dann hat man beispielsweise die erste Meldung der der Schwarzmundgrundel für das Land Brandenburg oder so, sage ich jetzt, als Bundesland. Und diese Vorgänge werden teilweise so schnell überholt von Meldung auf Meldeplattform, dass eigentlich so eine Publikation, die ja in der Regel dann doch ein paar Monate braucht, einfach nicht
wenn's mehr gut läuft.
Ist. Genau, wenn's gut läuft, ja. Einfach nicht mehr schnell genug ist, weil die ganzen Beobachtungen in den Meldeplattformen das überrollen. Und einen Fall haben wir jetzt gerade zum Beispiel mit einer Wespe, Prionus kirbii. Das ist so eine kleine, schöne Sandwespe, die recht auffällig ist. Die ist eigentlich im Mittelmeerraum unterwegs gewesen und wandert jetzt gerade sehr stark nordwärts. Mhm. Wir hatten dann auch einen Fund in Nordrhein-Westfalen und hatten überlegt, da irgendwie was zu verfassen. Es gab schon irgendwie so den ersten Aufschlag. Und dann war aber klar, okay, wurde letzten Sommer aber auch schon dort gemeldet in der Meldeplattform. Und während des Schreibens gab es dann wieder weitere Meldungen in Meldeplattformen und gleichzeitig in Süddeutschland schon eine Gruppe von Menschen, die sich zusammengetan haben und von den Meldeplattformen diese ganzen Informationen zusammengetragen haben, um die zu veröffentlichen. Okay. Das ist eine Situation, dass sich dieser Arbeitsaufwand gar nicht mehr gelohnt hat, weil gleichzeitig noch weitere Meldungen entstehen und weil die Meldeplattformen so gut zugänglich sind, dass mehrere Leute an unterschiedlichen Punkten auf die Idee kommen, hey, lass uns dazu mal was schreiben. Und das wird, glaube ich, eine totale Herausforderung in der Zukunft sein, weil das so gar nicht mehr funktionieren kann. Also man ist viel zu langsam mit den Publikationen, als dass irgendwie so eine Erstmeldung zuverlässig zugeordnet werden kann, weil man währenddessen von den neuen Meldungen absolut überrollt wird oder weil die Erstmeldung an unterschiedlichen Punkten halt dann irgendwie veröffentlicht wird, weil Leute parallel da dran sitzen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir irgendwie hinbekommen müssen, dass man sich eine schlaue Zusammenarbeit überlegt, um Meldungen wirklich nur einmal verlässlich irgendwo der Wissenschaftslandschaft zugänglich zu machen, zu dokumentieren und im Anschluss diese Sachen irgendwie gesichert einspeisen lassen kann. Und ich glaube, dass wir dafür einfach noch überhaupt nicht bereit sind mit irgendeiner digitalen Schnittstelle oder sonst wie. Die Digitalisierung einfach nicht so schnell voranläuft, wie man eigentlich sich das erhofft hat vor x Jahren. Mhm.
Da ist dann natürlich auch immer noch vielleicht eine Option, da einfach auch ganz offensiv Aktionen zu starten, oder? Mit der Wissenschaft in Kollaboration. Also ich meine, ich glaube, eine Aktion, die haben wir hier auch schon mal erwähnt, und das ist ja gut, das ist auch eine Meldeplattform, ne? Also da geht es jetzt um die kleineren Fließgewässer, die wir in Deutschland haben. Also der Hashtag lautet unsere Flüsse. Und das ist ja von Anfang an entwickelt worden, und zwar von Professor Letta Bonn. Die leitet das Department für Biodiversität und Mensch an dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und da muss man, wenn man sich diesen Meldebogen auch anschaut, den man tatsächlich ausfüllen muss, also es ist ein bisschen umfangreicher, was man da alles einreichen muss, der ist wirklich total super gemacht. Ne? Also der ist auch wirklich so aufgebaut, dass man da als Wissenschaftlerin total viel mit anfangen kann. Und aber auch so leicht und verständlich, dass das wirklich jeder auch einfach mitmachen kann. Also dass man da irgendwie so auch mit Kindern das irgendwie machen kann. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Weg irgendwie ist für WissenschaftlerInnen, da wirklich proaktiv solche Sachen eben mitzudesignen. Und natürlich, wenn man dann so große Promoter quasi wie die ARD irgendwie hat, die das dann eben auch nach vorne treiben und publik machen und wirklich bewerben. Und mittlerweile gibt es ja auch andere Wissenschaftler, die da aktiv irgendwie mitmachen. Also zum Beispiel die Uni Duisburg-Essen, der Lehrstuhl für aquatische Ökosystemforschung ist dabei, die Friedrich-Schiller-Universität in Jena mit dem Lehrstuhl der Ökosystemleistungen, das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Halle, Jena und Leipzig ist dabei. Also es sind wirklich viele WissenschaftlerInnen mittlerweile dabei, die das eben auch begleiten und die da Daten mit rausziehen. Ich weiß nicht, was du davon hältst, dass das irgendwie so ein Weg für die Zukunft ist, dass man sich einfach wirklich so mit privaten, oder was heißt privaten, staatlich in dem Fall die ARD, größeren Playern, sage ich jetzt einfach mal, zusammentut, um solche größeren Projekte voranzutreiben. Das ist natürlich eine Aktion, die jetzt auch befristet ist. Die geht jetzt noch bis zum 31. Oktober. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, ihr könnt noch mitmachen. Es sind schon über 2500 kleinere Fließgewässer, Bäche, Flüsse beschrieben worden, hochgeladen worden. Also es geht noch, macht mit, schaut es euch an. Aber was sagst du dazu? Ist das irgendwie unser Weg für die Wissenschaft, da proaktiv ranzugehen und sowas mitzudesignen und ja, das so zu nutzen?
Also ich denke auf jeden Fall, und vor allem ist ja, glaube ich, dieser Bereich Citizen Science, also damals wurde das dann einfach nur so auch Bürgerwissenschaften oder sowas genannt. Das ist ja so ein Bereich für Partizipation, also einfach Teilhabe an wissenschaftlicher Forschung, mhm, für Menschen, die normalerweise gar keinen Zugang dazu haben, weil sie in anderen beruflichen Bereichen einfach arbeiten.
Ja.
Und ich finde das erstmal grundsätzlich auf jeden Fall eine wirklich gute Sache. Ich sehe aber auch so ein paar Schwierigkeiten irgendwie damit einhergehen. Also wenn man diese Sachen fest definiert und hat im Prinzip so einen Rahmen und ein Protokoll, was abgearbeitet werden kann für solche Meldungen.
Ja.
Das ist ja in der Regel eigentlich der Fall. Dann funktioniert das auch sehr gut. Ich sehe aber auch, dass sehr viele Forschungsprojekte, also sehr viele würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe so drei Stück, die sind mir ein Dorn im Auge gewesen, wo es wirklich nur darum geht, einfach kostenlose Daten zu generieren, die in diesem Projekt im Prinzip verarbeitet werden können.
Mhm.
Und selbst so zu 100% vermeiden, irgendwas von diesen Arbeiten machen zu müssen. Und diese Projekte sind so gut finanziert, dass ich wirklich sage, das ist schon unfair, diese Beteiligung nicht zu honorieren. Also das heißt, mhm, diese Menschen das wirklich ehrenamtlich in der Freizeit machen müssen für diese Sachen, diese Art und Weise, wie diese Projekte gefördert sind. Also ich sehe es so ein bisschen gemischt, dass ich denke, dass es eine super Sache ist, mit Öffentlichkeit auf sowas aufmerksam zu machen und so einzelne sinnvolle Projekte durchzuführen und Leute teilhaben zu lassen. Man muss aber auch schauen, dass man das wirklich so gestaltet, dass Leute einfach Freude an diesem Mitmachen haben können und dass sinnvolle Daten bei rauskommen. Und dann, mhm, finde ich, gibt es noch so einen Etikettenschwindel, auch häufig bei diesen Sachen. Das heißt dann immer Citizen Science Projekt, aber es fehlt Science dann irgendwie doch. Also, mhm, es gibt so sehr viele Sachen, die in der Vergangenheit sich dann Citizen Science genannt haben, wo es dann auch um die Beobachtung von Arten geht. Und ja, wissenschaftliche Publikationen kommen da aber nicht bei rum. Also das heißt, es endet dann im Prinzip so mit dem wow, wir haben das geschafft und guck mal, was dabei rausgekommen ist. Und es gibt aber einfach keine existierende wissenschaftliche Veröffentlichung dazu. Mhm. Und das finde ich dann irgendwo auch schade, weil wenn sich Personen schon die Arbeit machen und das vor allem unter dem Label Citizen Science, dann wäre es ja wirklich gut, wenn dann halt auch Science dabei ist und nicht, wenn das Ganze dann quasi gar nicht entsteht. Also
ja.
Ich denke aber, dass das eigentlich zunehmend wichtig wird und das Grundargument ist meines Erachtens auch, die Sachen sind zu komplex und passieren alle zu schnell, als dass irgendwie Menschen in der Wissenschaft das leisten könnten. Dafür sind es einfach zu wenige Menschen, die Projekte sind zu begrenzt, die Bedingungen sind zu unsicher in vielen Fällen, um zu sagen, ich mache jetzt noch x Sachen in meiner Freizeit on top und mache das alles mit Herzblut. Also viele Projekte werden dann auch wirklich einfach abgearbeitet. Da muss es irgendwie einen gesunden Mittelmaß finden. Aber ich denke, je mehr Teilhabe für Menschen in der Wissenschaft, desto besser, weil das ja auch ein bisschen für Vertrauen von Wissenschaft sorgt.
Also, das stimmt natürlich.
Einfach komplett mal hinter die Kulissen gucken können und sehen, ah, okay, so wie ich jetzt hier Daten generiert habe, machen das normalerweise wirklich Leute, die das professionell machen und die in dem Sektor arbeiten. Mhm. Das finde ich irgendwie einen total wichtigen Aspekt, der, glaube ich, ja, einfach sehr zuträglich ist. Weil ich weiß zum Beispiel auch von Leuten, die sind zum Studium gekommen, weil die mal reingeschnuppert haben bei unterschiedlichen Projekten oder Tagen der offenen Tür. Und haben deswegen sich dann für ein Studium entschieden. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die insbesondere jüngere Menschen trifft. Und ich glaube, da kann Citizen Science natürlich auch eine total wichtige Rolle spielen, dass wenn Leute in ihrer Jugend schon irgendwo mitforschen können und sehen das und das macht Spaß und sehen einfach, hey, das ist vielleicht wirklich eine Option für mich später, sowas irgendwie auch zu machen, und sind dann nicht abgeschreckt von einem Protokoll, was sie in der Hand halten, was im Prinzip dann aufzeigt, wie man jetzt was machen muss gerade, dann finde ich das auch eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Wie ist das bei dir vom persönlichen Gefühl? Was treibt dich rum, wenn du diese Citizen Science Sachen hörst? Denkst du da auch im Wesentlichen positiv drüber oder hast du auch so ein paar Punkte?
Ja, ich würde sagen, also ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Mitmachaktion Unsere Flüsse, mit der habe ich mich jetzt ein bisschen intensiver irgendwie beschäftigt und mir das irgendwie angeguckt und bin da wirklich sehr begeistert von und glaube und freue mich auch schon total, die wissenschaftlichen Ergebnisse da zu sehen. Weil das ist einfach nicht genau so ein Beispiel, wo du eben irgendwie sagst, wir haben einfach nicht genug Leute, die man rausschicken könnte und dass sich das alles irgendwie kartieren zu lassen. Und nachdem ich solche Kartierungen ja professionell selber gemacht habe, weiß ich, wie leicht man sich das eigentlich aneignen kann mit ein bisschen Interesse. Und gerade wenn man dann dieses Tool irgendwie an der Hand hat, diese Plattform, wo man eben ein Bildchen anklickt und irgendwie sagt, so sieht es aus, so sieht es nicht aus. Viel mehr machen die professionellen KartiererInnen dann da draußen eigentlich auch nicht. Natürlich noch ein paar mehr Parameter vielleicht, aber so die wichtigsten sind da echt aufgeführt. Und ich bin da wirklich total begeistert von dieser Aktion und freue mich total, diese Ergebnisse zu sehen, die dann da rausgezogen werden. Ansonsten glaube ich, ist es zumindest in der Gewässerökologie, bin ich jetzt noch nicht so oft über irgendwelche Studien gestolpert, die da wirklich groß Citizen Science benutzt haben. Da ist dann vielleicht eher am ehesten noch irgendwie die Fischgemeinschaft irgendwie aktiv und wird da sicherlich noch einiges zusammentragen. Da bin ich jetzt bei den Publikationen, bei den Veröffentlichungen nicht so up to date, dass ich da irgendwas beurteilen könnte. Aber so alles, alles andere ist eigentlich, das ist halt einfach das Problem, was wir, finde ich, ganz oft in der Gewässerökologie haben, dass einfach wenig Artkenntnis da in der Bevölkerung da ist, beziehungsweise auch überhaupt Interesse oder Verständnis, weil einfach vieles einfach unter der Wasseroberfläche stattfindet und da ja nicht so dieser Zugang vielleicht da ist, wie man das Tier oder das Lebewesen eben so direkt sieht im Terrestrischen. Von daher, ja, ich glaube, da hast du gute Punkte irgendwie angesprochen und wissenschaftliche Begleitung finde ich einfach wichtig, dass das von Anfang an vernünftig aufgebaut wird und jetzt in unserem Fall, wir nutzen jetzt ja selber diese Plattform für die Masterarbeit und da ist es eben einfach wichtig, dass man als Wissenschaftler das vernünftig prüft, was man für Daten eben da benutzt. Aber ich glaube schon auch, dass ich bin eher inspiriert von dieser Mitmachaktion auch mit Hashtag Unsere Flüsse. dass man sowas vielleicht auch einfach öfter in Zukunft nutzen muss, wenn man wirklich ein Themengebiet hat, wo man weiß als Wissenschaftler, hey, ich brauche wirklich einfach ganz viele Leute, die jetzt rausgehen und da mitmachen. Und ich glaube, dann kann das richtig cool werden.
Ja, also ich fand das auch eine super Sache, weil das hat sich ja eine riesen Lücke geschnappt. Also du hattest vorhin schon mal gesprochen, diese Kartierung, die du gemacht hast, das war dann auch Gewässerstrukturgütekartierung.
Genau, ja.
Genau, da sieht es ja auch aus, dass man mit einem Bogen das macht. Und das sind ja alles so potenziell begehbare und durchwartbare Gewässer im Prinzip immer, die das betrifft. Und jetzt hier eben auch mal diese Schnittstelle zu nehmen und vor allem auch die kleinen Gewässer sich anzusehen, die bei sowas wegfallen, das finde ich auch total spannend. Und ich denke, dass das eigentlich auch ein Vorzeigebeispiel ist für so ein sehr gut gelungenes Citizen Science Projekt.
Total.
Sonst hätten wir es auch beim letzten Mal nicht geteilt irgendwie, weil ich da doch immer sehr penibel drauf gucke, weil ich einfach irgendwie in den letzten Jahren ein paar Sachen gesehen habe, wo ich einfach denke, das geht wirklich nicht. Also das ist wirklich irgendwie dann eigentlich kein wissenschaftlicher Anspruch. Und hier ist es das sehr stark. Und
ja, absolut.
Sowas auch inspirierend. Und ja, finde das vor allem eine sehr schöne Idee, also zu sagen, das ist wirklich geeignet. Also sowas muss man ja auch erstmal finden. So Bereiche, wo man wirklich sagen kann, das kann man so aufarbeiten und das sind was, man kriegt wirklich einen Datenzugewinn, der einfach irgendwie was wirklich Neues ist.
Ja.
Leute können das wirklich mit Anleitung gut machen und sind einfach wirklich Teil von Wissenschaft. Das finde ich in dem Fall absolut positiv.
Ja, das ist absolut gelungen. Ja. Total. So, das war jetzt hier heute ein bisschen eine Sonderfolge zu Citizen Science und Plattformen, Observationsplattformen oder wie man sie nennt. Ich habe auch keine Studie vorbereitet, weil ich ja wusste, dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen. Hast du noch eine Art der Woche mitgebracht oder hören wir jetzt hier heute mit dem Aufruf auf, raus an die Gewässer und guckt, macht bitte noch mit bei der Mitmachaktion unsere Flüsse bis zum 31. Oktober.
Ja, erstmal das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich habe eine Art der Woche mitgebracht, aber wir packen das Ganze wirklich nochmal in die Shownotes und ich merke das Ganze auch nochmal für Social Media an, irgendwie, dass man nochmal auf dieses Projekt hinweist, weil das sehr schön ist, dass das nochmal verlängert wurde. Ich habe noch eine Art der Woche mitgebracht.
Dann bin ich gespannt.
Ich muss noch eine Sache hinzufügen nochmal, dann haben wir es wirklich rund mit den Meldeplattformen, weil mir ist noch ein Aspekt eingefallen, den man gerade sieht. Dadurch, dass diese Meldeplattformen immer mehr genutzt werden und immer mehr Leute sich daran beteiligen, werden auch die Beobachtungen immer mehr und die Menschen mit Artenkenntnissen, die absichern können, sind einfach begrenzt. Deswegen gibt es in sehr vielen Bereichen einfach jetzt schon Bereiche, wo die Leute einfach nicht mehr hinterherkommen mit der Validierung.
Ja.
Das ist nämlich noch ein Aspekt, der mir einfällt. Und ich glaube, dass der Umgang mit den Datenmengen in Zukunft noch herausfordernd wird. weil wenn das KI-Ansätze nicht irgendwie lösen können, die zu sortieren, die irgendwie vorzusortieren, vorzubereiten für Menschen, die das dann irgendwie nochmal sichten und absichern, dann hat man, glaube ich, sehr schnell den Zugewinn bei vielen Sachen verloren, weil man einfach überrollt wird von einer Menge an Daten, die im Prinzip kaum da sind. Und für dieses Problem, was mir noch vorhin eingefallen war, mit dieser Übertragung in irgendwelche Verbreitungskarten, wo das dann plötzlich drin ist, das gibt es übrigens auch bei Metabarcoding-Projekten. Wir hatten ja schon mal über Metabarcoding gesprochen, diese DNA-basierte Bestimmungsmethode von so organismischen Mischproben oder von gemischten DNA-Proben eigentlich. Die landen nämlich zum Teil auch in solchen Plattformen drin wie GBIF. Und das ist einfach nicht angemerkt, dass das aus dieser Methode stammt. Also das heißt, da gibt es schon Neumeldungen für Pflanzenarten in Deutschland, die eigentlich in Armenien vorkommen oder so, habe ich schon gesehen, aus Forschungsprojekten, die dann quasi Metabarcoding gemacht haben, diese Sachen nicht ausreichend geprüft haben. Und damit gibt es einfach falsche Verbreitungspunkte, die bei jeder zukünftigen Abfrage dazu führen, dass diese Art als heimisch eingestuft wird, weil einfach jetzt Punkte da sind. Und solche Fehler muss man natürlich eigentlich irgendwie absichern, dass das nicht entsteht. Und ich glaube, dass eine Transparenz und ein Filtering, also schon alleine, das ist eine validierte Meldung von dieser Plattform, das ist keine validierte Meldung von der Plattform, das ist etwas, was aus dem Metabarcoding stammt, dass man sowas mit so Filtern, die man an- und ausmachen kann bei Karten oder so, dass sowas total wichtig wäre. Und das fehlt wirklich noch komplett. Also momentan haben wir einen Datensatz, bei dem, also Datensätze, bei denen es immer schwieriger wird, die Fehler aus der Vergangenheit irgendwie zu erkennen und auszumerzen. Und das nimmt auf jeden Fall leider zu. Das war noch der Gedanke, den ich noch hatte. Das musste
ja, wichtige sein, Ergänzung. Glaube, wichtige Ergänzung.
Genau, dann haben wir das auf jeden Fall drin. Ja. Eine Art der Woche habe ich aber natürlich auch mitgebracht.
Ich bin gespannt. Wieder ein kleiner brauner Käfer?
Es ist nein. Es ist ein kleines braunes Reptil.
Oh.
Habe ich heute die Blindschleiche mitgebracht.
Oh nein!
Anguis fragilis. Ich habe nämlich letzte Woche leider eine Tote gesehen. Mm. Ich freue mich immer sehr, wenn ich eine sehe. Das ist eine Echsenart, die keine Beine hat. Also das heißt, sie sieht erstmal aus wie eine Schlange. Viele von euch haben vielleicht schon mal eine Blindschleiche entdeckt, vielleicht auch dieses Jahr mal eine gesehen.
Mir sind dieses Jahr auch schon mehrere über den Weg gekrochen.
Ja, das ist natürlich ein Träumchen irgendwie, wenn man die wenigstens mal regelmäßig zu Gesicht bekommt. Ich bin dieses Jahr zu wenig draußen gewesen, um irgendwie mal welchen zu begegnen.
Hunde, Thomas, du brauchst Hunde.
Das bräuchte ich, ja. Gerade bräuchte ich irgendwie vor allem mal Luft zum Atmen. Und bin am Überlegen, wie ich das hinbekomme. Aber genau, ansonsten mit regelmäßigeren Spaziergängen wäre das mit Sicherheit auch durchaus was. Also wie gesagt, sieht erstmal aus wie eine Schlange, weil man von außen keine Beine sieht. Wenn man aber eine Röntgenaufnahme zum Beispiel sieht oder schaut sich das Skelett mal irgendwo auf Google an als Zeichnung oder vielleicht gibt es sogar auch irgendwo so ein Foto, dann sieht man im Prinzip noch diese Ansätze von dem Becken auch und kann durchaus auch noch erkennen, dass sich da Beine befanden. Die sind nämlich einfach zurückgebildet, so gesehen. Und von solchen Echsenarten gibt es weltweit eine ganze Menge. Also es gibt auch in Südeuropa im Prinzip auch noch andere Arten. Und ich finde das sehr interessant, weil das erstmal für uns so ein bisschen irgendwie erstmal schwierig scheint, das zuzuordnen. Morphologisch fällt das dann aber sehr schnell auf. Also wenn man sich einzelne Merkmale auch anguckt, auch die Schuppen, das sind ganz typische Echsenschuppen quasi, die gar nicht so aufgebaut sind wie die von Schlangen. Und diese Art ist spannend, weil sie eine ist, die man durchaus noch beobachten kann in Mitteleuropa, also die noch so häufig ist, dass man sie eigentlich gut beobachten kann. Schwierig macht das Ganze nur, dass die Lebensweise sehr verborgen ist. Also das heißt, Jungtiere entdeckt man im Prinzip kaum. Und die adulten Tiere sind auch nicht so viel unterwegs. Das heißt, man braucht gewisse Zeitfenster, wo man sie besonders gut beobachten kann. Sie leben in allen möglichen Bereichen, von Wäldern vor allem auch und auch so ja teilschattige Offenlandstrukturen, die sehr lückig und ausreichend schattend sind. Also das ist grundsätzlich bei Reptilien so eine wichtige Sache, dass überall da, wo Offenland ist, so extreme Hitze ist immer irgendwie schlecht, aber so kleine Strukturen, so ein schönes Relief von Büschen und sowas, die da drin sind, das ist immer wichtig für Reptilien. Hohe Gräser, die dann mal irgendwo stehen und so, die Abwechslung zwischen Totholz, Steinen und alles drum und dran, das sind auch Sachen, die diese Art mag, auch wenn sie deutlich schattenliebender ist und feuchtigkeitsliebender, also eher in Richtung Wälder unterwegs ist. Sie frisst unterschiedliche wirbellose Tiere, vor allem auch Schnecken und Würmer beispielsweise, aber auch unterschiedliche Insekten, Spinnen, alles, was man sich vorstellen kann, Asseln. Das spielt alles eine wichtige Rolle. Und dieses Tier ist vor allem ja früh morgens unterwegs und in den Abendstunden und vor allem dann auch an Tagen, wo es irgendwie mal geregnet hat oder Regen ganz kurz bevorsteht. Weil das eben wichtig ist für die Beute und gleichzeitig meidet die so wirklich heiße, sonnige Bereiche des Tages einfach. Also das mag diese Art nicht so gerne. Ich finde das eine total schöne Art, die allerdings, so wie natürlich die anderen Reptilien auch, von Rückgängen betroffen ist. Also das heißt, in einzelnen Regionen sieht das so aus, dass sie rückläufig ist, während sie zwar bei uns auch noch nicht gefährdet ist. Steht sie beispielsweise in Österreich schon auf der Vorwarnliste, also da heißt, da droht eine Gefährdung schon. Und sie ist bei uns, wie alle heimischen Reptilien, auch besonders geschützt, also das heißt gesetzlich geschützt. Eine sehr, sehr spannende Art einfach und vielleicht genau entdeckt ihr beim nächsten Waldspaziergang ja mal eine. Die besten Chancen auf jeden Fall sind so regnerische Tage und dann wirklich früh morgens unterwegs sein. Das ist dann was, was man mit einem Hund dann zum Beispiel zwischendurch auch mal erlebt, dass man irgendwie morgens draußen ist. Genau.
Und regelmäßig.
Dann der Grund, weshalb ich die dann morgens nicht sehe, weil ich es dann irgendwie frühestens um 9 oder 10 Uhr irgendwie dann, wenn in der Regel dann irgendwo mal im Wald spazieren gehe. Und das wäre schon relativ spät. Also ist auch noch möglich, aber früher ist auf jeden Fall deutlich besser.
Ja, es ist kein also wenn man mit mir unterwegs ist, ich muss gestehen, Schlangen sind die einzigen Tiere, vor denen ich wirklich, also ich will nicht sagen Panik habe, aber mich schon sehr zusammenreißen muss, um ihre Schönheit bewundern zu können. Und auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass eine Blindschleiche keine Schlange ist, sieht sie, bewegt sie sich halt einfach wie eine Schlange. Und diese Bewegung, Thomas, ich kann dir sagen, es ist viel Geschrei, viel Gehüpfe bei mir involviert, wenn mir so ein Tier über den Weg kriecht. Und ich hatte jetzt die Tage Besuch von einer Kollegin und Freundin von Maya. Grüße gehen raus. Und die mit der bin ich erst über eine Blindschleiche gestolpert, wo sie dann schon festgestellt hat, wie viel Geschrei da involviert ist und wie viel Hin- und Hergehüpfe. Und dann eine Stunde später eine Kreuzotter. Und ganz ehrlich, das hat den ganzen Abend noch gezuckt in mir. Und wir landen bei dem Gedanken daran, dass ich an dieser Kreuzotter einfach vorbeigegangen bin und sie nur zu mir sagte, von hinter mir, Jana, geh einfach weiter. Und ich dachte mir, was will die denn? Ich bin also in dem Moment, sie war hinter mir, hat sie gesehen, dass ich direkt, also keine Ahnung, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter dieser Kreuzotter vorbeigegangen bin, die auch schon so guckte. Und als ich mich dann umgedreht habe und gesehen habe, dass ich gerade an dieser Kreuzotter vorbeigegangen bin, also ich glaube, der ganze Wald hat mitbekommen, dass ich das jetzt nicht so cool fand. Wir haben dann Fotos von ihr gemacht und dann haben wir sie ins Gebüsch zurückgeschubst, irgendwie mit so einem Stock, dass sie nicht irgendwie von einem Fahrradfahrer platt gemacht wird. Mhm. Aber boah, ey, Blindschleichen ist es. Ich tue mich schwer damit. Ich teile die Begeisterung durchaus, aber ich beobachte sie dann ja mit viel. Also ich gucke sie mir echt gerne an, aber es ist viel Anspannung bei mir im Körper zu sehen.
Ja. Aber das ist doch schön, so wissen dann alle Leute, die mit dir unterwegs sind, dass du was Spannendes entdeckt hast.
Sie hat es echt, sie fand es wirklich sehr lustig und sehr amüsant. Für mich ist es so semi-amüsant, weil ich das wirklich, ja, ich habe wirklich Schiss von denen. Also ich würde ihnen immer helfen, um Gottes Willen, und ich bin großer Fan von Schlangen, aber schwierig für mich, mich zu kontrollieren.
Ist aber, glaube ich, auch, ich glaube, da bist du nicht alleine mit. Ich glaube, das ist so ein Urinstinkt, der irgendwie in einigen drin ist, ne? Und der dann irgendwie, gibt es bei dir irgendeine Kindheitserfahrung, wo du das schlecht mit verbunden hast oder so? Oder?
Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Okay. Also Spinnen zum Beispiel haben ja auch viele Menschen. Spinnen habe ich absolut gar keine Probleme. Ich habe eigentlich auch wirklich mit gar keinem Tier irgendein Problem, außer mit Schlangen. Und das ist wirklich so diese Bewegung von Schlangen macht mich einfach kirre. Weiß ich nicht, kann ich nicht mehr.
Ja, gut, gut.
Dann. Ich muss, bevor wir jetzt hier auflegen, muss ich noch eine Sache erwähnen. Weißt du, was ich bekommen habe nach unserer letzten Folge, wo wir was hatten? Weißt du noch, was wir für ein Tier der Woche in der letzten Folge hatten?
Ja, ein Igel natürlich.
Ja, Thomas, ich habe eine Tasse. Ich habe eine Tasse bekommen mit einem kleinen Igel drauf. Ich habe das so gefeiert. Ich kann es dir gar nicht sagen. Die steht jetzt hier in meinem Büro. Also ich kann sie dir sogar zeigen, weil wir nehmen heute aus dem Büro auf. Vielleicht poste ich die nachher auch einfach mal. Gut. Guck mal bitte, wie süß die ist. Das ist ein kleines Igelchen, was auf dem Rücken liegt mit seinen Beinchen nach oben. Und oh, ich bin wieder ganz hin und weg. Also ja, ich möchte bitte keine Tasse mit einer Blindschleiche zugeschickt kriegen.
Schade, ich habe gerade schon mit dem Gedanke gespielt,
Oder einer Kreuzotter.
Vielleicht kann man auch irgendeine elektronische Blindschleiche, die sich auch noch wenigstens bewegt oder sowas finden, die du.
Oh mein so am Gott! Oh, oh ja, und dann am besten noch einen Kollegen hier irgendwie.
Nicht
oh, beauftragen, die morgens in mein Büro zu legen oder sowas, dann das wäre es noch irgendwie. Vielleicht nicht immer eine gute Sache, dass man meine Arbeitsadresse online findet. Ja, also vielen lieben Dank für die Tasse an der Stelle.
Das ist sehr schön, mich freut das auch sehr. Und genau, dann, wenn ihr selbst eine Blindschleiche seht oder ein Tier oder eine Pflanze, die ihr beobachtet und freut euch gerade darüber, dann meldet das Ganze doch einfach mal auf einer Meldeplattform und tragt mit eurer Beobachtung mal dazu bei, zu dokumentieren, wo die Art gerade aufgetaucht ist. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder.
So machen wir das. Viel Erfolg heute noch in Dresden.
Vielen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.